Vis-je ta bande d'un haut, de ta voix mon haut. Ein Fach d'un haut, nenn ich niemals mehr Hof. Und bitte stell mir keine Fragen über den Kölner Karneval. Und bitte stell mir keine Fragen über den Kölner Karneval. Gestatten mir Hof, bitte nicht Müllhof. Einfach nur Müllhof, nenn mich niemals Müllhof. Ich laufe durch die Straßen und sammle die Klänge dieser Welt. Verbinde sie in Songs und produziere, wie es mir gefällt. Astra Colada, wie klingt dieser Podcast aus Hamburg? Astra Colada, im Interview mit Hauke. Thomas ist heute bei.
Ich bin nächste Woche in Düsseldorf und den können wir gar nicht aufnehmen. Wir hassen Düsseldorf. Ja. Ich war noch niemals in Düsseldorf. Mögen wir Düsseldorf nicht?
Ja, es gibt ja diesen künstlichen Streit zwischen Düsseldorfern und Kölnern. Weißt du das nicht?
Nee.
Nee?
Ich weiß, es gibt
total verhasste Städte.
Ich dachte, man meint's nicht.
Ach so, nö. Nee, Düsseldorf und Köln sind große Konkurrenten. Und
nicht nur im Fußball.
Nicht nur im Fußball, aber gerade halt eben im Karneval und allem, was dazugehört, sodass man auch bei einer Nummer aus Düsseldorf als Kölner grundsätzlich nicht drangeht. Ne?
Woher kommt dieser Streit?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch nichts mit zu tun. Es ist mir auch egal, aber es funktioniert halt immer und auf Veranstaltungen im Rheinland wirst du das immer wieder finden, wie Menschen das zwanghaft zu so einem Running Gag machen und alle finden es auch immer auf irgendeiner Ebene witzig, aber es ist super.
Bist du Urkölner?
Nee, ich bin Remscheider gebürtig. Das ist aber nicht weit weg, muss man dazu sagen.
Remscheid?
Ja.
Warum ist Remscheid bekannt? Oder wodurch ist Remscheid bekannt?
Also für viele, die nicht aus Remscheid kommen, ist es wahrscheinlich bekannt durch einen Flugzeugabsturz, den es, ich vermute, in den 90ern gab. Da ist so eine Militärmaschine der Amerikaner abgestürzt im Nebel. Das ist im Bergischen Land, weil es ist so 320 Meter hoch, also es ist schon so ein Berg, ne? Und da ist dann irgendwie im dichten Nebel die Maschine rein. Und da war das halt so ein bisschen in der Presse einfach, ne? Wahrscheinlich.
Aber sonst gibt es im Remscheid. Was gibt es im Remscheid?
Ja, deshalb auch nochmal, also zur Differenzierung. Köln ist für mich klassisch Rheinland. Remscheid, Wuppertal und so ein paar andere, Solingen zum Beispiel, ist halt eigentlich das Bergische Land, was irgendwie auch mit zum Rheinland gehört. Aber im Bergischen Land hast du ganz viele, und das hat mich auch immer sehr inspiriert, ganz viele so Weltmarktführer für Spezialprodukte. Ne? Also Remscheid und Solingen, Klingenstadt, ne? Also viel so Messerproduktion, kleine Klingen, sowas. Ne? Also einfach so eine Handwerkstradition, die dann dazu geführt hat, dass sich Firmen spezialisiert haben und auch sehr modern geworden sind. Firma Weiland zum Beispiel als Heizgerätehersteller sitzt da. Oder Etcher ist ein großer Autozulieferer, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ganz viele so Spezialmesserbohrer, zum Beispiel meine Familie, mein Opa und 5, 6 Generationen davor, die haben Erdbohrer hergestellt. Das ist halt total faszinierend.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Es ist Astra Colada Zeit, Folge 256 am 20. März 2025. Und ihr werdet gerade schon gehört haben, Daniel Hödmann ist nicht am Start, aber ich habe einen wundervollen Gast, der ihn vertritt. Und zwar sitzt heute vor mir Thomas. Und jetzt musst du mir deinen Namen erklären. Mill Hoppe oder Mill Hope?
Mill Hope.
Das würdest du als dein Künstlernamen oder ist das wirklich dein Nachname?
Nee, das ist der Künstlername, der sich irgendwie ergeben hat.
Heißt es auch, dass du Thomas Mill Hope oder Thomas Mill Hope? Oder ist es einfach nur Mill Hope?
Es ist einfach nur Mill Hope.
Mill Hope.
Genau.
Aber was ich wirklich wissen will, ist das dein Nachname?
Der Nachname ist Mühlhoff.
Ah!
Das ist fuck, jetzt. Sehr gut. Aber hey, danke für die Einladung und schön, dass wir so nett plaudern können.
Ey, krass. Okay, richtig dumm, aber richtig gut. Ich kenne dich nicht und viele unserer HörerInnen kennen dich nicht. Wir wissen jetzt schon mal, dass du aus Köln kommst, beziehungsweise in Köln als deine Wahlheimat genommen hast, aber aus Remscheid kommst. Du bist, wie ich gehört habe, Produzent, aber bist auch selber Künstler.
Genau, also Mühlhoff ist eigentlich so ein Projekt, wo alles so ein bisschen zusammenfließt. Ich habe die Stücke komponiert, das sind instrumentale Stücke, die 4-5 Minuten gehen. Aus den Genres Chillwave, Post-Rock, also viel Synthesizer, Gitarre, Schlagzeug, Bass. Und die Komposition, die habe ich quasi vorproduziert, dann ausproduziert mit ja ein paar befreundeten MusikerInnen. Und das ist jetzt daraus geworden. Und das Debütalbum Truth and Dare ist jetzt gerade rausgekommen.
Das ist dein erstes Album?
Unter Mühlhoff, ja.
Aber du bist schon lange Musiker, weil Ich hätte dich jetzt so in meinem Altersbereich eingeschätzt, so zwischen jung gebliebenen 30 und jung gebliebenen 35.
Genau, ungefähr so. Ja.
Wo holst du deine Inspiration her?
Für dieses Projekt muss ich sagen, ich habe ganz viel so Field Recording Aufnahmen gemacht.
Was heißt Field Recording?
Also überall, wo ich bin, wo dann ein spannendes Geräusch ist, nehme ich das dann in der Regel auf, wenn ich die Gelegenheit dann dazu habe. Und was ich auch oft gemacht habe, ist, dass ich zusätzlich eine Kamera hinstelle. Also ich habe dann häufig ein Archiv voll mit Audios und quasi so Stills, nenne ich die, ne, wo die Kamera einfach steht und diese Szene filmt. Und das ist eigentlich was man in der Musik immer wieder findet. Das sind so Texturen, die sich dadurch ergeben und dann die melodischen und rhythmischen Komponenten so ein bisschen anreichern. Und das ist auch eine Welt, wo ich mich schon hingezogen fühle zu. Ne? Also nicht zu, es wird nicht zu natürlich, es bleibt urbane Musik, aber diese Symbiose.
Mein 18-jähriges TikTok, ich würde sagen, was? Ist ja voll lame. Warum gehst du nicht einfach in eine Library und holst dir das passende Geräusch bei YouTube oder irgendwo bei einem Anbieter für 9 Cent?
Ja, ist dann natürlich, genau, also warum drücke ich nicht auf KI und mache einfach Musik damit? So, ne? Man muss dazu sagen, ich habe angefangen, die Sachen aufzunehmen, da war ich 15, 16, damals mit so einem Minidisc-Recorder. Und so viel Jahrzehnte kann man ja inzwischen fast sagen, zurück geht das Archiv. Ne? Also das ist einfach Teil
meines Werdegangs. Ach, hast du so ein riesengroßes Archiv an Klangbildern?
Ja, das ist nur nicht so professionell, wie das vielleicht heutzutage geht und wie man halt diese Libraries auch bekommt.
Ja.
Aber das ist halt Teil meiner Geschichte, die ich einfach in diese Musik reinpacke. Und
das heißt, du bedienst dich halt auch für das Debütalbum an Sachen, die du aufgenommen hast, die vielleicht schon vor 20 Jahren aufgenommen
absolut
worden sind.
Ja.
Krass, hast du noch so einen Überblick da drauf?
Ja, ich habe, also die Minidisc-Welt war natürlich schön, weil man ja diese kleinen physischen Einheiten hat. Wenn die gut beschriftet wurden damals, dann weiß man, was drauf ist, ist easy. Ich finde, in der jetzigen digitalen Welt, da bin ich irgendwann wirklich zu messy geworden. Also es ist ein Chaos, ich finde nichts wieder. Die alten Sachen fallen mir viel leichter. Und wenn man an einem Ort was filmt, finde ich, ist es auch einfacher, weil es visualisiert ist, das sich dran zu erinnern quasi. Ne?
Nimmst du deine Visualisierung dann auch gleichzeitig für Videos?
Ja, das ist geplant. Also die, es gibt zu fast jeder Single, also man muss sagen, das Album ist als Album jetzt erschienen, aber im Vorfeld über einen Zeitraum von anderthalb Jahren als Singles veröffentlicht worden. Mhm. Und jede Single hat ein eigenes Cover-Artwork und eben auch so ein Spotify-Canvas und auch so ein kleines Video bei YouTube. Und was ihr da sehen könnt, ist quasi so ein Mashup aus diesen verschiedenen Visuals, die zusammen mit Bruno Bauch haben wir die quasi umgesetzt. Also Bruno hat Sachen draus gebaut, ich habe dieses Material rausgesucht und dann ist das halt draus entstanden.
Wer ist Bruno Bauch?
Bruno Bauch ist der Grafiker und Illustrator, der das Projekt federführend mitbegleitet für diese ganzen visuellen Dinge.
mein 18-jähriges TikTok-Ich würde jetzt sagen, boah, du gibst dir aber echt viel Mühe. Mach doch mal Reels.
Mach doch mal Reels.
Mach doch mal TikTok. Mach mal 15 Sekunden in die...
Muss ich machen.
Ist es so?
Ich müsste das... Also, warum muss man sich kurz fassen, wenn man nicht will? So, ne? Also, ich bin da total
hergerissen. Oh, sehr schönes Zitat von dir.
Okay.
Warum muss man sich kurz fassen, wenn man nicht will?
Ja, das ist ja
einfach... Wollte ich jetzt einfach nur gerade unterstrichen lassen, weil ich das wirklich ein fantastisches...
Ja, freue ich mich. Danke.
Tut mir leid, ich bin halt auch gerade wieder voll drinne in der, auch als du gerade gesagt hast, ja, ich könnte auf AI drücken und dann wird mir was gemacht. Ich habe am Sonntag ist vom ZDF eine Doku, Tech-Milliardäre und was, welchen Einfluss haben sie auf die amerikanische Regierung? Und da wird sozusagen einfach das Internet nochmal erklärt und ja, wie die Politik drauf reagiert hat und ja, wie jetzt zum Beispiel halt auch Amerika ja, oder beziehungsweise eher Elon Musk oder die großen Tech-Milliardäre dafür sind, ja, Technik braucht Freiheit.
Ja.
Wir brauchen keine Reglements. Wir möchten gerne, dass sich das so entwickeln kann, wie sich das gerade entwickelt. Und auch mit diesem Gedanken der Unsterblichkeit, die Seele bannen auf in Clouds speichern. Und dann denke ich, ich bin gerade so gefickt, weil vor ich habe vor einer Woche von Steven Spielberg AI, künstliche Intelligenz, gesehen. Das ist ein Film, der vor 20 Jahren rausgekommen ist.
Okay.
Wo eine Mutter ihren Sohn verliert, ihren kleinen Sohn, der im Koma liegt, und sie sich ein Kind bestellt mit künstlicher Intelligenz und der Sohn wacht wieder auf und dann wird der kleine Junge, der eigentlich so eine Art Pinocchio, wird weggeschmissen.
Ja.
Und ich habe den damals gesehen und habe gedacht, ja, Effekte, okay, alles klar. Oh, irgendwie tangiert mich das jetzt nicht. Und habe ihn jetzt wieder gesehen und dachte halt einfach nur so, krass, Spielberg, Alter. Wie weit warst du deiner Zeit voraus? Also mit dem Gedanken.
Voll.
Wenn wir anfangen, unsere Gedankenströme in Clouds halt hineinzupacken, was machen wir mit unserer Ethik?
Absolut.
Und voll abgeschweift und wieder bei dir jetzt so, sorry, ich muss das einmal nur...
Nee, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt und ich finde auch diese Frage der Libraries und überhaupt, also ist man ja schnell auch bei KI, weil im Grunde sind ja ganz viele technologische Dinge, die so dazugekommen sind über die Jahrzehnte, wahrscheinlich damals auch wie so eine Art Bedrohung erstmal aufgefasst worden, so ein Drumcomputer zum Beispiel, sollte ja ganz klar Drummer ersetzen.
Ja.
Aus heutiger Sicht ist es eben eine Ästhetik, die ich persönlich in bestimmten Situationen total mag. Aber Drumcomputer haben Drummer eben nicht ersetzt. Wahrscheinlich gibt es heute wesentlich mehr Drummer als noch vor 30 Jahren. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Menschen immer noch, und deshalb ist das auch so mit KI und dieser Angst, dass es Musik abschafft. Ich glaube, dass das gar nichts damit zu tun hat, dass ein Mensch eventuell den Wunsch hat, sich musikalisch auszudrücken und etwas zu formulieren, quasi. Mhm. Ne? Und auf einem ganz anderen Blatt steht dann, wie Konzerne versuchen, mit KI Geld zu verdienen. Und natürlich diesen kulturellen Schatz, den alle mit Handarbeit erstellt haben, dann wirtschaftlich auszuschlachten. Aber das sind eigentlich erstmal zwei verschiedene Dinge. Nur weil die das wirtschaftlich ausschlachten, heißt es, glaube ich, noch nicht, dass Menschen nicht mehr gewillt sind, kreativ zu sein. Das heißt, klar kann ich mir diese Library holen und klar kann ich auch dann diese Texturen anders erstellen. Also zu dem Ergebnis würde ich sicherlich auch anders kommen. Aber dann, das macht mir halt einfach keinen Spaß. Deshalb denke ich da noch nicht mal dran, ehrlich gesagt.
Bei mir steht das große Picasso-Buch mit in den 5 Büchern, die man mal gelesen haben muss. Da steht vorne drauf einfach als Klappentext: Ich suche nicht, ich finde.
Geil.
Super easy.
Voll.
Aber auch wahr. Ist das sozusagen auch dein Ding? Also gehst du, wenn du jetzt, du bist ja wirklich aus Köln hierher gefahren nach Hamburg. Willkommen. was ich total geil finde. Ist das so, du gehst jetzt hier gleich irgendwie raus und dann hörst du ein quietschendes Geräusch und denkst halt einfach so, geil, geile Taktung, geiles quietschendes Geräusch. Hast du dann deinen Rekorder dabei und sagst, ich nehme das jetzt auf?
Ja, das ist...
Also bist du schon so nerdig in deinem eigenen Wahn, und das meine ich jetzt nicht böse gemeint, sondern ich meine so, weil wenn man irgendwie in so einem Wahn drin ist, dann lässt man irgendwie alles stehen und liegen und sagt einfach so, ist mir egal, ob der Zug jetzt gleich kommt, ich will das jetzt aufnehmen.
Also im Alltäglichen würde ich sagen, habe ich das ziemlich unter Kontrolle. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in einer Art Reisesituation bin, dann ist das schon auch einfach so meine Beschäftigung, weil mich einfach, weiß ich nicht, viele Dinge sonst auch langweilen. Also wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, ich gehe wandern, dann ist das schon alles parat und da bin ich sehr sensibel für die Momente, die ich dann eventuell später nochmal verarbeiten wollen würde oder die ich zumindest für mich erstmal konservieren möchte. Und das schon, und das nervt natürlich auch die um mich herum hardcore, ne? Also,
echt?
Ja, da müssen die auch leise sein, das ist schlimm. Also bei Video geht's noch, für die Stills ist es relativ easy, aber wenn du das Tonmaterial verwenden möchtest und die anderen wollen halt weiter, ist halt nervig, ne?
Bist du in deiner Kunst ein zugänglicher Zeitgenosse?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee.
Wie hast denn du angefangen? Oder warst du schon immer der junge Mann, der mit dem Rekorder durch die Gegend gegangen ist und fasziniert gewesen ist von den Geräuschen, die ihn umgeben?
Nee, ich habe so einen relativ, in Anführungsstrichen, langweiligen bürgerlichen Zugang, also musikalische Früherziehung, dann habe ich Ukulele gelernt, dann Gitarre, E-Gitarre, Bands und wie das dann so kam. Jetzt muss man vielleicht...
Was warst denn du in der Band?
Gitarrist.
Hm, okay.
Ja. Wollte aber eigentlich, glaube ich, immer Bassist werden.
Das gibt's auch nicht häufig.
Ja, Bass ist schon eigentlich meine große Leidenschaft. Also es gibt auch so ein, das wird mir jetzt erst auch alles so klar, ne? Es gibt so ein Duo, was ich mit der Jenny Thiele, der Sängerin, hatte. Tom und Jenny hieß das. Da haben wir so Lieder über Tiere geschrieben. Und ein Großteil meines Gitarrenspiels war einfach so eine Slap-Technik, die ich mir angeeignet habe. Einfach so einen perkussiven, slapartigen Nylon-Gitarren-Sound. Und wenn man das jetzt so betrachtet, dann muss ich mir schon vielleicht auch eingestehen, wäre ich vielleicht besser Bassist geworden oder hätte mehr Bass geübt. So bin ich ja auch Bassist geworden, zumindest spiele ich auf allen Stücken den Bass ein, also alles gut, aber ja, Bass.
Und du hast dein Studio in Köln?
Ja, das ist so eine Home-Studio-Umgebung, aber ich kann halt im Keller arbeiten und störe keinen. Das ist ein relativ großer Raum für das, was ich da mache. Da stehen die ganzen Synthesizer und die Gitarren und so und da kann ich gut arbeiten.
Weil ich auch mitbekommen habe, dass du ja nicht nur selber Musiker bist, sondern auch mit Rat und Tat anderen Menschen zur Seite stehst, die auch produzierst, beziehungsweise...
Ja, also Jenny zum Beispiel, die Duopartnerin von vor 15 Jahren, die hat jetzt gerade ein neues Album umgesetzt. Das habe ich produziert mit ihr. Das kommt jetzt im Sommer raus. Platz heißt das.
Mhm.
Aber die, genau, die Arbeit, auf die du ansprichst, glaube ich, ist eher so Plattenfirma To Go als Musikvertrieb und Hey Blau Records das Label. Das sind zwei Projekte, die ich auch seit 2010 mache. Und ich habe mit meinem Kollegen Jonas zusammen ein Label gegründet und daraus ist dann halt vor allen Dingen auch ein sehr faires und transparentes Vertriebsmodell für MusikerInnen geworden. Mhm. Und ja, wir schreiben uns schon so ein bisschen auf die Fahne, dass wir der Vertrieb sein wollen, wo man auch anrufen kann und eben auch persönlichen Support hat. Aber das sind inhaltlich wirklich eigentlich losgelöste Produktionen. Also die KünstlerInnen kommen eigentlich in der Regel mit fertigen Sachen zu uns, die wir dann halt vertreiben. Ne? Also ganz klassisch. Wir haben auch ein paar auf dem Label, die bei uns auf dem Label Hey Blau Records erscheinen. Da ist die Zusammenarbeit einfach eine engere. Da geht es dann auch um Promo und Herstellung und solche Dinge. Aber musikalisch sind wir da meistens außen vor.
Ich meine, du machst das jetzt 15 Jahre.
Mhm.
Und wenn du so zurückschaust, wie sich Musik nicht nur weiterentwickelt hat, sondern auch der Umgang der Gesellschaft mit Musik. Denkst du dir nicht manchmal halt auch so, oh ja, okay, alles klar, Label, Vertrieb, muss ich das noch tun? Also will ich das noch machen?
Ja, klar, du kannst natürlich so weit gehen und sagen, Musik will ich das noch machen. Ne? Also bei 100.000 neuen Tracks am Tag bei Spotify muss man sich natürlich die Frage stellen, warum macht man das? Aber wie wir gerade auch schon ja drüber gesprochen haben, am Ende macht man es ja auch, weil man es möchte.
Mhm.
Nur es ist, glaube ich, ganz schwer,
Ich glaube, die Frage ist eher auf Motivation bezogen. Also, weil ich merke, für mich zum Beispiel, je weiter man oder je fortgeschrittener die Technik. Und ich komme auch noch aus einer Zeit, wo man mit Minidisc aufgenommen hat und finde das eigentlich gerade, wo du Minidisc gesagt hast, so dieses, Alter, was ist das für ein Format gewesen? Wie geil war das eigentlich? Warum ist das so schnell wieder, naja, also in der Versenkung verschwunden? Zu diesem Punkt jetzt, ja, ich gehe eben kurz zu Suno und lass mir einen Track halt fertig machen.
Ja.
Merke ich halt, die technischen Möglichkeiten aufzunehmen, ist alles viel einfacher geworden. Ist gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr so das Gefühl des Entdeckens. Also ich fand für mich auf jeden Fall, dass ich sehr viel entdecken konnte. Musik aufnehmen, Musik schreiben und es immer neue Entdeckungen gegeben hat. Auch über eigentlich dürften die beiden Töne nicht miteinander funktionieren und es müsste sich mega schrill und scheiße anhören. Aber in diesem Moment mit der Stimme und mit der Gitarre klingt es einfach fantastisch und auf einmal geht ein Song halt auf. Also ist zu so einem, es geht ja relativ einfach jetzt. Also das Motivieren des Entdeckens ist irgendwie weniger geworden.
Das Motivieren, Entdecken beim Machen, meinst du, ne?
Ja.
Ja. Ja, das ist bei mir vielleicht nicht so. Ich merke nur, also grundsätzlich bin ich sehr interessiert erstmal an wahrscheinlich allen Zusammenhängen, die ich irgendwie wahrnehme. Also das Musikgeschäft hat sich natürlich extrem verändert. Als wir mit Plattenfirma To Go angefangen haben, gab es Spotify in der Form nicht. Da war alles noch auf Downloads aus, ne? Das war halt eine ganz andere Zeit. Also war nicht vorstellbar, dass sowas, dass sich das wirklich durchsetzt, aus ganz vielen Gründen. Und es ist natürlich auch...
Du meinst, dass das Streaming sich durchsetzen wird?
Ja, Streaming sich durchsetzen.
Warum hast du nicht geglaubt, dass es sich durchsetzen wird?
Naja, war halt zu der Zeit nicht absehbar. Es gab schon so ein paar Versuche, von so, was war das damals? Napster fing damit an, Kobus gab es damals ja auch schon in irgendeiner Form. Also es gab schon so ein paar Jahre in kleineren Märkten einfach so Tests und es war aber noch nicht so, dass da jetzt einer gesagt hat, cool, da machen wir jetzt flächendeckend mit. Das ist eigentlich erst durch Spotify dann wirklich ins Rollen geraten und hat dann viel verändert. Ich war schon auch überrascht, also diese Mechanismen dahinter, dass große Kataloge von den Major-Labels dann auch an Spotify wandern, was halt dann der Trick vielleicht auch war, dass es überhaupt funktioniert hat. Das war ja nötig und das war damals noch nicht richtig absehbar, ob die diesen Ausverkauf mitmachen. Aber haben sie halt gemacht. Und das war schon für mich erstmal überraschend. Und wir sehen ja alle, was wir davon haben, ne? Es ist halt... was es ist. Es ist
Fluch und Segen zugleich.
Ja, genau. Also ich bin da gar nicht komplett dagegen oder negativ eingestellt. Ich finde, man kann da schon auch gut funktionieren, so, ne? Aber es ist halt dann ein Funktionieren und das muss man wollen. Und das ist eben, ja, was es ist. Mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht entwickelt sich es ja weiter. Gehe ich im Moment von aus. Aber mal schauen.
Alle 10 Jahre.
Ja, gut, dann ist es ja nicht mehr so lang.
Das ist das Gefühl. Ja, ganz klar. Also Vinyl wird abgelöst von Kassette, Kassette wird abgelöst von CD, CD abgelöst von Downloads, Downloads von Streaming. Und die Frage ist einfach, wohin geht's noch? Und des Öfteren, wenn wir Menschen aus der Musik haben, gerade Produzenten oder Leute aus dem Label, kommt mein Einwurf. Und zwar künstliche Intelligenz, Algorithmen werden dir deinen Tag mit Songs versüßen, die kein Urheberrecht haben.
Ja.
So.
Ja.
Und
genau, aber da setzt für mich ein ganz spannender Punkt ein. Erstmal noch vielleicht zu dem mit diesen Formaten, ne? Ich habe jetzt das Album ganz bewusst auch als CD wieder rausgebracht, weil die CD ist...
Du bist ja crazy.
Naja, viele lachen mich schon aus dafür. Aber was, glaube ich, vielen nicht so bewusst ist, ich meine jetzt nicht uns als in Anführungsstrichen Experten, die mit Musik so zu tun haben, aber für Konsumentinnen ist es schon so, dass die CD eigentlich das einzige verfügbare Format ist, was man ganz einfach wieder digital auf den Rechner bekommt, verlustfrei. Das wird dir beim Vinyl nicht richtig gelingen, bei der Kassette nicht gelingen. Das ist halt ein Riesenvorteil für, also diese privaten Archive, die alle zu Hause haben, sind total wertvoll, kulturell betrachtet, finde ich. Und deshalb ist es wichtig, dass es diese digitalen kleinen Schätze irgendwie immer noch gibt.
Das ist eine große Frage. Und zwar besitze ich ein Sammelsurium. Ich besitze eine Bibliothek, Gott, meine Sprache, von circa 4.500 CDs. Und ich frage mich die ganze Zeit, was mache ich eigentlich damit?
Tu sie nicht weg.
Nee?
Nein.
Es ist ja immer so, Leute denken so, ja, der ganze Platz und wo soll ich da eigentlich mit hin? Und meine Vinyls würde ich auf jeden Fall nicht weggeben, aber irgendwann bei den CDs war es so, oh, was mache ich denn jetzt damit? Außerdem, deren Laufzeit ist ja sowieso irgendwie erstmal nur auf 20 Jahre begrenzt gewesen.
Ja, ja.
Und dann sitzt du da so und denkst halt einfach so, das ist so viel Platz und höre ich da sowieso nochmal rein? Was macht man denn damit?
Ja, oder du digitalisierst sie direkt.
Alles schon 2010 passiert.
Hast du schon? Ah, gut. Ja,
das waren diese langen Nächte,
ja,
wo man gesagt hat, komm, ich digitalisiere alles, was ich habe. Bis dann halt so weit, dass man sagt so, ach Gott, jetzt ist Streaming halt da, wofür habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen?
Aber geht dir das nicht auch so, dass du manchmal so eine Platte suchst und genau die ist halt einfach nicht auf Spotify verfügbar?
Bei mir geht's so, ich habe früher aufgelegt und mir ganz viel Musik gezogen, von den, sagen wir mal, nicht ganz so erlaubten Plattformen, wo es dann halt nur bestimmte DJ-Mixe gab,
ja,
von,
ja,
beziehungsweise auch von Soundcloud. Soundcloud hat, glaube ich, irgendwann mal jeden Freitag gab es bei Soundcloud so eine Top 20 der rausgebrachten Tracks,
ja,
von DJs abgemixt. Und da ist das Ding, es gibt so viele Tracks, teilweise, die ich nur als Download habe und auf CD, aber auf so einer gebrannten CD, weil ich da früher mit aufgelegt habe.
Geil.
Aber die gibt's halt nicht mehr bei Spotify.
Ja.
Und das ärgert mich halt einfach. Mhm. So, dass es diese ganzen kleinen süßen Raritäten, wenn du die nochmal hörst, dann denkst du halt einfach nur so, geil, was für ein guter Song.
Ja.
So.
Ja.
Und auch gerade das ist beim Streaming so, und je älter ich werde, merke ich gerade, wie sehr ich es wieder genieße, in die alte Bibliothek reinzuschauen und wieder Bands zu entdecken, die ich geliebt habe und mich frage, warum habe ich die jetzt in den letzten 10 Jahren eigentlich verloren?
Ja, voll. Ja, vielleicht, weil sie dir halt dann da algorithmisch eben nicht angezeigt werden, weil sich Spotify kennt dich doch noch nicht gut genug.
Schrecklich.
Ja.
Elbow.
Ja.
Oder auch jetzt gerade, als du mir das Album, was hier auf Vinyl auf unserem Tisch liegt, in die Hand gedrückt hast, habe ich gerade gedacht so, ob der wohl Noslif, sag ich schon, The No Twist hört? So ist der, du siehst auch so ein bisschen aus, als wenn du sagen würdest, The Notice, ach, da war ich doch vor 2 Jahren auf dem Konzert, war richtig geil.
War ich nicht, aber klar, ab und zu, aber ist jetzt nicht, höre ich jetzt nicht so täglich, sagen wir es mal so.
Jetzt wird die Platte aufgemacht.
Genau, aber ganz nur, weil ich hier schon mal an dieser Folienverpackung mich abarbeite, nochmal ganz kurz zu diesem Gedanken von, es ist alles KI-generierte Musik, die irgendwie in unseren Algorithmus passt. Ne? Man könnte doch sagen, wie findest du das, dass dadurch Folgendes passiert? Also es ist doch denkbar, dass dadurch vor allen Dingen die Marketingseite der Musik deutlich an Wert gewinnt. Denn irgendwann gibst du ja mal irgendeine, ich sag mal, Musikmarke ein, die du kennst, die einen Sound hat, den du magst.
Ja.
Wenn es keine Marken gibt, dann kannst du auch nichts eingeben. Das heißt, als Künstlerin könnte es total wichtig sein, viel mehr da rein zu investieren, dass eben genau du als Artist gesucht wirst und auch gehört wirst, damit deine Fans dann immer wieder zu dir zurückkehren quasi, weil du in Anführungsstrichen diese Marke bist, die sie mögen als Sound.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du es meinst. Ich komme jetzt zu dir und sage jetzt, guten Tag, mein Name ist Hauke von Horeis, ich mache Swing Punk.
Ja.
Das ist ein Subgenre, wahrscheinlich suchen nicht viele Leute danach, aber wie bringst du das an den Mann und an die Frau und alle dazwischen?
Das muss man dann gucken, aber ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, dass die Hörenden in eine Situation geraten, wo sie Swing Punk genau von dir wollen und auch wissen, dass du das machst, damit sie diese Verbindung zu dir als Person oder Band aufbauen können.
Mhm.
Denn vielleicht wollen sie ja mal zu einem Konzert gehen, vielleicht wollen sie auch mal irgendeinen Merch-Artikel bestellen. Und das machen sie nicht bei einer KI. Sie haben da keine Verbindung in diesem leeren, kalten Raum, sondern sie wollen diese Verbindung als menschliche Wesen zu dir aufbauen. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass sie diese musikalische Liebe mit einer Person oder einer Band, also einem Wesen verbinden. Und das meine ich mit Marketing. Es ist halt, die Playlist kann dir halt dieses Gefühl wahrscheinlich nie wirklich geben, dass du weißt, wo du abends hingehen sollst, wenn du schön ausgehen möchtest. Das geht halt nur, indem allen klar ist, Swingpunk, so wie du ihn magst, gibt's halt bei dir. Deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man, oder das ist, vermute ich, ne, dass, also wenn alles gleich wird, dann kann man nur dafür sorgen, dass man irgendwie heraussticht und bekannt wird dafür. Sonst ist man ja einfach in diesem Pool einfach nur drin, ne? Und das wird, glaube ich, immer intensiver. Früher war das halt wahrscheinlich viel simpler, in einer Zeit, wo ich noch nicht gelebt habe oder so, ne, wo im Grunde Musik dann über Filter schon viel früher bekannt und groß gemacht wurde, ne, wo halt einfach bestimmte Artists in der Presse waren und gefeatured wurden.
Durch die normalen Gatekeeper.
Voll, genau.
Die es jetzt aber immer noch gibt. Also Gatekeeper gibt es ja immer noch, aber diesmal sind die Gatekeeper halt nicht irgendwelche Radiomoderatoren oder Leute, die für bestimmte Magazine halt schreiben, sondern diesmal sind die Gatekeeper, wenn nicht sogar der Algorithmus, der einem sagt, das scheint aber relativ unrelevant zu sein.
Genau, das ist vielleicht, das ist die große Herausforderung. Wenn du halt schaffst, dass du deine 5000 Fans hast, ist alles gut für dich. Du musst nur einmal, also, und das ist eigentlich der Riesengewinn dieser Zeit, dass du eine Beziehung zu den Fans direkt eingehen kannst. Sie müssen dich halt nur kennen.
Judith Holofernes hat mal gesagt, 1000 Fans reichen, 1000 echte Fans reichen hier, um zu überleben.
Ja, ich würde es halt mal 5 nehmen, weil, weil ich 1000, weil ich gerne viel esse, so, ne? Aber, weil 1000 ist natürlich mit Streaming, also kommt natürlich wirklich dann am Ende drauf an, was du für ein Output hast. Ich finde, 1000 könnte was stressig sein, selbst wenn die jeden Tag dein Album einmal durchhören, was sie nicht machen werden.
Ja.
Aber die Richtung ist, glaube ich, total, total super. Und das muss man halt irgendwie hinkriegen.
Du hast gerade liebevoll deine eigene Platte aufgeknibbelt.
Ist gemein, oder willst du?
Soll ich das mal probieren?
Ich habe das eben, ne? Kannst du jetzt einfach wahrscheinlich.
So. Oh. Hab ich geschafft, den guten Aufkleber, der da drauf ist. So, endlich mal wieder Vinyl in der Hand. Und man sieht dich auf einem Schutthaufen.
Das bin ich nicht.
Man sieht irgendjemand mit langen Haaren. Witzig, aber es könnte wirklich du sein. Du bist es, oder nicht? Also ja, und du hast würde ich sagen, ist es kein Astronautenhelm? Und Stühle sind in der Luft.
Ja.
Erinnert mich gerade so ein bisschen an ein Muse-Cover.
Cool, das gefällt mir, die Richtung.
Es gibt dieses das Muse-Album, glaube ich, Nummer 3, wo ein junger Mann nach oben guckt und sind diese Schatten von Menschen, die die Arme ausgestreckt haben, und hab dann dieses Bild, weil man in dieser, weil man auf der Deluxe-Version konnte man das Making-of sehen, wie die das produziert haben, wo sie auf ganz langen Stelzen dann so ausgeschnittene Pappmaché-Menschen drauf gehabt haben.
Krass.
Also irgendwie musste ich gerade dran denken. Findest du, es ist immer noch wichtig für dich, oder Frage anders, ne? Es ist für dich wichtig, wie deine Platte aussieht.
Ja, also hier, genau, das war mir in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Also das Cover hat ein Fotograf aus Paris gemacht, Tom Hagemeyer heißt der. Der hat quasi diesen Look zusammengestellt. Das ganze Cover ist keine KI oder so, es ist in Le Havre entstanden und das ist dann im Grunde so ein bisschen dahin montiert, aber das ist so geshootet. Und dieser Helm, also eigentlich sind wir dahin gefahren, weil wir ein Musikvideo für den Track Green Yellow Yellow gedreht haben.
Mhm. Wo ist denn das, wo habt ihr es denn aufgenommen?
Das ist auch in Le Havre.
Le Havre.
Genau, das hat so ein, also da ist so ein sehr markanter Kieselsteinstrand. Mhm. Dann ist ganz viel so brutalismusartige Bausubstanz da, ne? Also diese ganzen Betonhäuser, ich mag das total und das gibt es eben viel dort, ne? Und
noch einmal kurz, dann kannst du weiter. Wo ist Le Havre?
Das ist in Frankreich, an der Nordküste.
Ah, okay, alles ja. klar. An der Bretagne.
Oben, was ist das, Normandie?
Normandie, ah, stimmt.
Kann das sein? Also du fährst im Grunde einfach an, das ist im Grunde gegenüber von England, wenn du so willst.
Seid ihr da nur hingefahren, um das Cover zu machen?
Ja, eigentlich wollten wir das Video da drehen, haben wir auch und dann haben wir dabei halt noch das,
okay.
das
jetzt,
Cover geshootet.
Also jetzt macht's wieder
die
Sinn.
Die Idee war, dass wir, also dieser Helm, viele denken, es ist ein Astronautenhelm. Im Grunde ist es eine etwas andere Idee, nämlich du musst dir vorstellen, dieser Helm ist halt transparent und in dem Video siehst du, da habe ich hier vor so ein Stativ mit einem Beamer und es werden die ganze Zeit Visuals, eben von diesen Visuals in den Helm gebeamt, außen drauf.
Und was ihr natürlich nicht sehen könnt, der Helm ist auch das Einzige, was Farbe trägt, so richtig. Ja. Alles andere ist in so einem lässigen Sepia-Look. Und ja. Der Helm strahlt alle Farben aus. Also finde ich erstmal ziemlich geil. Also ich finde das total cool, dass KünstlerInnen sich Gedanken machen, weil ich auch aus diesem Kontext komme. Geil, wie cool kann dein Cover als Vinyl aussehen? So, ich fand es schon als CD ist ja auch schon, ne? Aber wenn man sich nochmal den künstlerischen Aspekt raussucht und einfach so, geil, wie was kann eine Vinyl eigentlich? Und wenn man nämlich reinguckt, hast du mir nämlich ja schon erzählt, ist das Ganze nämlich farbig, oder?
Ja, genau.
Oh, das ist ja richtig schön gemacht.
Da gibt es zwei Versionen. Es gibt einmal ein schwarzes Vinyl als 180 Gramm Presse.
Digga, das ist richtig geil. Und das hast du mir mitgebracht zum Verschenken. Da gibt es doch bestimmt nur 100 oder 200 Stück von.
Ja, sowas, genau. Ja, es gibt noch ein, warte, ich weiß nicht, ob du es gefunden hast. Nee, genau. Also es gibt noch ein Special dabei, eigentlich zwei Specials. Eins habe ich auch noch nie verraten, aber das kann ich dir jetzt gleich sagen. Also
ja.
Erstmal, da abgedruckt ist eben, das ist eine Picture Disc in dieser Fassung.
Ja.
Und da ist eben quasi diese Insel, ne, auf die, ne, also in der Mitte ist immer eine Insel, das ist die roughe Seite, auf der anderen Seite hast du eher so eine karibische, etwas freundlichere Seite. Und dann gibt es hier dieses Gadget, was wir entwickelt haben, das kannst du hier, ja, man hier, das kannst du rauslösen, zusammenbasteln. Und dann hast du, wenn es gut läuft, diese Figur vom Cover auf einer Luftmatratze liegend, die kannst du auf den Tonkopf oben aufsetzen und dann driftet die Figur beim Abhören auf diese Insel zu und strandet natürlich irgendwann, wenn das Vinyl zu Ende ist, strandet quasi die Figur auf der Luftmatratze auf dieser Insel. Und da ist dann das zweite Gimmick, das ist kein Hexenwerk, aber ich fand's ganz cool, da ist so eine Endless Groove drin mit jeweils einer anderen Soundwelt, in der du dann strandest.
Was heißt Endless Groove?
Dass sich das immer, also das ist so ein Loop, der sich immer wiederholt. Am Ende läuft das quasi nicht aus.
Ach so, das heißt, dass der Kopf mit der Nadel nicht nach oben geht und
genau.
sich wieder einhakt, sondern ja, genau. dass es einfach drauf bleibt, ja. weil du einen Endless Loop hast.
Ja, genau.
Ah.
Und da kannst du halt, wenn du da dann so abhängst und dich richtig fallen lässt in diese Musik, dann musst du halt gucken, wann du wieder rauskommst aus der Nummer.
Das ist Kunst! Digga, das ist Kunst. Ich finde das richtig geil. Ich finde es vor allen Dingen, das ist wirklich cool gedacht. Das erinnert mich so an diesen ganzen Hokuspokus, den auch Tool veranstaltet haben, so Anfang der 2000er
ja.
mit ihren Alben, wenn du sie halt aufgeklappt hast, dass du, glaube ich, bei der Lateralus war das, dass du den menschlichen Körper halt einmal ja. so durch aufklappen kannst. Und
ist es war, mega.
Es ist mega, genau. Keine Lyrics drinne, aber den menschlichen Körper so einmal in verschiedenen Bildern, das war der Wahnsinn. Und ich glaube, die haben halt auch bei der aktuellen oder letzten Platte also ein Soundsystem mit rausgegeben. Also dass du in der CD, also selbst also an also dieses Hardbook-Cover, wenn du es aufgemacht hast, dass du die Platte halt hören konntest.
Mega.
So, und das finde ich richtig geil. Das sind so kleine Spielereien, aber ich finde, da kommen wir zu dem Punkt, warum will ich eigentlich das von diesem Künstler hören? Ist, wenn man das respektiert, wie weit der Künstler oder die Künstlerin seine Kunst halt denkt. Und das mit abfeiern kann, dann hat man schon auf einmal eine ganz andere Bindung.
Ja,
Ich meine, alleine nur den Moment, wenn man das zusammenbastelt und auf den Kopf, also diese Matratze da auf den Kopf des Players halt drauf bastelt und dann sich die Platte anhört und das erste Mal sieht, wie das Ding halt gestrandet ist, das wirst du nicht aus deinem Kopf, das kriegt man nicht aus dem Kopf. Man wird sich daran erinnern.
Ja, voll. Also das ist die Hoffnung, ne? Also
wo warst du, als das erste Mal die Matratze
ja, genau.
auf der Insel war?
Und wo ist sie gestrandet?
Wo ist sie gestrandet?
Aber das ist im Grunde auch schon Kern dieses Gedankens, dass wenn man so seinen Gedanken freien Raum lässt und die einmal so ein bisschen treiben lässt, dann gibt es ja eigentlich diesen Moment, ich erlebe das zumindest immer so, dass es irgendwann zu Ende ist. Und dann ist man in diesem kurzen Moment zwischen Traum und Realität.
Ja.
Und das ist so ein unglaublich wertvoller Moment, finde ich. Wo ich jedenfalls dann immer nochmal reflektiere, was fand ich jetzt in dieser vielleicht Traumwelt besser als in der Realität oder was nehme ich jetzt mit oder wie habe ich mich da gefühlt? Und das sind dieser ganz kurze Moment zwischen diesen beiden Welten, den finde ich einfach total wichtig und der wird für mich zumindest von dieser Figur, die irgendwie da so rumdriftet, auch das ist so diese ganzheitliche Verbindung dann auch die auch die Musik. Also es ist nicht nur eine Spielerei, sondern für mich ist das tatsächlich die Musik auch.
Du hast dich ja irgendwann mal dagegen entschieden zu singen.
Ja.
Du hast ja dich ja irgendwann ja, aber du hast doch
oder
irgendwann
nie dafür.
oh, sehr gut. Gerade für mich als Sänger ist es irgendwie so ein Ding so, wieso singt der nicht? Warum gibt es da keine akustischen Signale von einer Stimme? Spannend, weil ich auch der Typ bin, der zum Beispiel bei einer Band wie Mogwai auch immer sehr, sehr liebt, wenn du trotzdem halt hinten das Gewimmer von Stimme hast, auch wenn du überhaupt gar nicht weißt, was eigentlich erzählt wird.
Ja.
So, und irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo jemand dann gesagt hat, nee, das muss nicht, das will ich genau so.
Ja.
Okay, aber schon wieder selbst beantwortet, warum, nee, warum nicht?
Ja, nee, ich glaube, das. Also ich habe halt in der Zeit mit Tom und Jenny, ganz viel mit Gesang gearbeitet und Texte und ne, und ich mag auch Gesang grundsätzlich. Ich finde Musik, die den Raum der sprachlichen Ebene aber nicht nutzt, irgendwie fällt mir halt meistens besser. Also komme ich besser rein. Es sind ja auch andere Songstrukturen, die es dann doch braucht. Ich mag das eigentlich, dass mir kein singendes Element Wörter vorgibt. Mhm. Das finde ich grundsätzlich für diese Musik total gut. Ich mag auch andere Musik, wo viel gesungen wird. Aber wenn ich mich jetzt halt entscheiden kann, weil ich auch nicht im Wort unbedingt jetzt mich ausdrücken möchte, ist es also dann für mich attraktiver, dann dieses Gadget noch mitzubauen. Also es ist also eher so meine Ausdrucksmittel als die Stimme oder Worte, wenn du so willst.
Ich bin auf Spotify und höre mir deine Musik an. Welche KünstlerInnen werden mir noch vorgeschlagen, wenn ich weiter runterscrolle und sage, das könnte Ihnen auch gefallen?
Ja, einfach mal ausprobieren. ich hoffe aber, dass da sieht man wieder dieses Algorithmusproblem, wo wir es vorhin schon von hatten. Also wahrscheinlich werden dir Bands angezeigt wie Air oder Tycho oder Fortet. Mogwai wahrscheinlich nicht, vielleicht beim nächsten Album.
Air geht wieder auf Tour.
Ja, ich habe.
Hast du gesehen?
Ja, ich habe die Show letztes Jahr in Antwerpen gesehen.
War das fantastisch?
Unglaublich, ja. Also für mich wirklich so ein krasses Erlebnis. Unfassbar. Also ich wollte jetzt dann doch auch in Bonn sind die. Da wollte ich eigentlich nochmal hin.
Dann hab ich in Bonn gedacht, und in Hamburg. In Hamburg spielen die im Stadtpark. Kostet gerade 80 Euro.
Ja.
Lohnt sich das?
Ich meine auf jeden Fall, ja. Aber ich würde halt jetzt nicht nach Bonn gehen, weil ich möchte das Konzert in Antwerpen war einfach so schön und es liest sich so, als ist es die gleiche Show und ich möchte mir das so einfach behalten, wie ich es da gesehen habe. Weil jetzt draußen in Bonn ist halt dann wirklich auch vom Flair nochmal sehr anders als in so einer relativ kleinen Location in Antwerpen und
ich habe nur gesehen, dass die auf so einer Festival oder auf so einem Festivalgelände spielen.
Ja.
Ich kenne Bonn eigentlich auch nur aus
ja, ja.
Bonn.
Ja.
Und dann war es Berlin. Aber
Ja, das ist, ich glaube, das ist am Rhein irgendwie, ne, so eine in den Rheinauen, ne, so eine relativ große Fläche. Ich habe die in so einer Location gesehen, Daroma heißt das in Antwerpen. Das ist so ein altes, kleines Theater, sehr schön.
Bist du in dem Sinne nur ein Studiokünstler oder bist du auch live unterwegs?
Das Projekt ist im Moment ein Studioprojekt, aber die Proben laufen, also das wird es sehr bald auch live geben.
Wenn du live unterwegs bist, auf in welchem Setting spielst du dann?
Ja, das ist die Sache. Also wir haben jetzt ja, das ist genau der Punkt, ne? Also wir haben jetzt eine Besetzung mit 3 Personen, Schlagzeug, Bass und ich spiele Synth-Gitarre und eventuell wird es ein paar gesequenzte Dinge geben, die bei der Musik auch einfach total sinnvoll sind. Da war dann die Überlegung, setzte jemanden dahin, der die ganze Zeit irgendwie so Achtel auf dem Synthesizer drückt oder lässt du das im Laptop machen? Weil ich eigentlich auch Visuals plane, muss die Show eh sehr wahrscheinlich durchgeklickt sein. Mhm. Also das war halt wirklich so ein Ding, wo ich lange überlegt habe, Laptop ja, nein. Aber es sieht danach aus, dass es ein sehr guter Hybrid aus beiden Welten wird.
Das ist fantastisch, weil sowas bietet sich ja total an, einfach nur zu sagen, ja, ich mache Press Play und der Rest läuft über die Visuals.
Ja.
Bau mir ein Dreieck auf die Bühne, ein großes, stell mich da hin, setz den Helm wieder auf. Und keiner sieht eigentlich, was ich mache. Aber ich kann mich immer an gute Konzerte erinnern, wo eigentlich Press Play am Start sein könnte. Aber zum Beispiel Moderat ist einer meiner absoluten Momente, wo ich denke, Alter, was schaffen die eigentlich zu dritt, nochmal drüber zu gehen? Oder auch, was ich sehr empfehlen kann, immer John Hopkins, falls ihr was sagt. Ich habe John Hopkins alleine auf der Bühne. Du denkst, du kriegst ein DJ-Set, aber er brennt alles weg.
Ja, und das ist unfassbar, der Typ. Ja.
Kann ich auch sehr empfehlen, falls du es noch nicht gesehen hast, John Hopkins im Boiler Room.
Okay.
Weil ich John Hopkins eigentlich nicht als Tanz-DJ empfinde. Und dann ist er da beim Boiler Room und man kennt ja beim Boiler Room, falls ihr es da nicht kennt, man sieht das DJ-Pult in Front, man sieht den DJ, wie er eigentlich arbeitet und drumherum ist halt so eine große Crowd und du siehst dann diese Crowd, die überhaupt gar nichts anzufangen weiß mit dem, was John Hopkins da eigentlich macht, weil es einfach so musikalisch ist und die ganzen Kids so, tanzen wir jetzt hier, jetzt kommt der Drop, jetzt kommt einfach 2 bis 3 Minuten Klavier. Jetzt kommt, das ist der Wahnsinn. Also John Hopkins im Boiler Room, unfassbar. Ey, ich freue mich voll, das zu sehen. Wisst ihr schon, wann ihr auf Tour gehen könntet?
Also wir werden erstmal 2 oder 3 Testshows machen im kleinen Kreis. Da können sich alle aber über meinen Newsletter zu anmelden. Da gibt es dann einfach so eine Einladung. Wahrscheinlich wird das irgendwie privat laufen, weil wir diesen ganzen technischen Aufwand einmal wirklich in verschiedenen Situationen ausprobieren wollen und gucken wollen, wie der Sound dann ist, was wir an den Arrangements vielleicht doch nochmal ändern müssen. Weil das eben so relativ intensiv produziert ist, ist das, glaube ich, einfach nötig, dass man das mal umsetzt und dann 2-3 Mal testet und dann gucken wir.
Es wird so ein richtiges Happening. Klingt nach einem Happening.
Ja, für mich, ich meine, ich habe jetzt echt lange und viel an dem Album gearbeitet und ich glaube, es ist dann jetzt gut, ein Happening zu machen. Mindestens in der Form, dass einfach mal alle, die daran beteiligt sind, zusammenkommen. Ein paar Leute aus dem Umfeld, dass es, weiß ich nicht, auch so eine kleine Feieratmosphäre gibt und man einfach mal so ein bisschen auch in diese Musik mit anderen Menschen richtig reinkommt, weil es ja doch im Grunde sind das ja Einzelprojekte mit einzelnen anderen Personen, um da hinzukommen, bis das Album fertig war, aber es haben sich nie alle getroffen oder so, ne? Und das wäre schön mal zu ändern.
Du hast ja auch schon gesagt, es ist aus einer Library entstanden, die über 20 Jahre alt ist. Ist das dann für dich denn auch vorbei? Also mit dieser Library, also hast du etwas abgeschlossen? Ist das so, wir haben alles, was ich als erwähnenswert auf einem Album finde, habe ich benutzt. Das ist jetzt die Library, ich schieb sie mal weg und etwas Neues darf beginnen. Oder bist du gerade noch in diesem Prozess drin, das ist jetzt mein Baby, dem gebe ich jetzt die und die Zeit, bis wieder eine neue Energie kommt, etwas Neues zu kreieren?
Finde ich eine spannende Frage. Tatsächlich habe ich mir das so noch, nee, also ich würde das verneinen, weil ich einfach diesen Gedanken noch nicht hatte. Also die Library bezieht sich wirklich nur auf die Elemente der Texturen in Form von Field Recordings. Aber es ist ja am Ende sehr melodische Musik und sind wirklich auch Kompositionen. Die Library-basierten Inhalte sind eher so Texturen zur Anreicherung. Und also da sind noch viele Ideen auch da. Es sind auch, gibt auch mehr Stücke, die einfach nur nicht auf dem Album in dem Format passiert sind, weil sie ein bisschen anders sind oder vielleicht dann eher so für das nächste Album verwahrt werden, sagen wir es mal so. Deshalb, nee, also abgeschlossen ist das nicht. Ich glaube, es geht jetzt erst richtig los.
Glaubst du, du gehst an Musik mathematisch ran oder eher aus dem Bauch?
Nee, gar nicht mathematisch. Also das, ich kann das eigentlich nur aus dem Bauch und ich kann auch nichts erklären davon. Das ist,
wenn jetzt jemand herkommen würde und einfach sagen, kannst du mir das mal tonal erklären, wie du eigentlich auf den Gedanken gekommen bist, das so zu setzen, dass dieser Teil auf einmal aufmacht, würdest du sagen, keine Ahnung.
Genau, also ich kann das alles analysieren und erklären, aber ich könnte es jetzt nicht erklären. Ich müsste es erst einmal abhören und dir dann erklären, was ich auf jeden Fall könnte. Aber diese Ebene, die so eine intellektuelle Ebene, die gibt es bei den Stücken für mich nicht. Also es ist nicht erst im Kopf, dann in den Fingern und dann irgendwie auf der Festplatte, sondern das ist alles Ergebnis von viel Sucherei, wenn du so willst.
Geht dir intellektuelles Musikgeschwafel auf den Sack? Wenn Menschen versuchen, Musik auseinanderzunehmen, um es zu erklären?
Nee, gar nicht. Das können die ja machen. Nur, und ich kann da auch mitmachen, aber ich merke halt, dass durch mein Musikstudium in Arnheim sehr viel es sich nur darum gedreht hat und gar nicht mehr um Ausdruck in der Form. Und das ist für mich eigentlich genau der falsche Weg gewesen.
Du hast in Arnheim Musik studiert?
Ja.
Gibt es nicht? Woher kommt Arnheim? Die Brücke von Arnheim.
Ja.
Die Brücke von Arnheim. Das ist, glaube ich, ein Kriegsfilm gewesen,
ja,
oder?
Genau.
Und eine Brücke, die gesprengt werden sollte? Oder gesprengt,
ja,
worden ist?
Ich habe den irgendwas einmal geguckt dann, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Ich weiß es, Arnheim.
Sehr also tragisch so, aber, war das auf jeden Fall. Und
du hast in Arnheim Musik studiert. Und was hast du damit gemacht?
Was habe ich damit? Ja, für mich war das Studium, also ich habe vor meinem Studium, also der Werdegang ist, sagen wir mal so, ich habe die Schule zu einem gewissen Zeitpunkt abgebrochen, weil mich das einfach, mich hat da vieles genervt. Dann habe ich eine Lehre gemacht zum Zahntechniker und dann bin ich nach Arnheim gegangen. Das heißt, ich hatte irgendwie eine sehr schöne handwerkliche Lehre, mhm, und dann habe ich eigentlich ja auch eine handwerkliche Lehre in Form von Studium in Arnheim absolviert. Aber ich muss sagen, dass die Zeit mit den Kommilitoninnen vor Ort, die war vor allen Dingen für ganz viele andere Dinge sehr bereichernd. Gar nicht unbedingt am Instrument, sondern einfach dieser Austausch mit Kreativen, die langen Abende, die man irgendwie dann darum diskutiert hat, die habe ich als sehr prägend wahrgenommen und es war eine tolle Zeit.
Hast du Kinder, wenn ich fragen darf?
Zwei Kinder, zwei Mädchen.
Zwei Mädchen, wenn die sagen würden, Papa, wir würden gerne Musik studieren, was würdest du denken?
Boah, diese Frage, ja. ich lieber Musik studieren als BWL. So, ne?
Sind die schon in so einem Alter, dass die schon dieses, was möchtest du denn irgendwann später?
Nee. Oder nee, anders, das von davor muss ich zurücknehmen. Also die sind 4 und 6, mhm, und natürlich frage ich mich bei all diesen Dingen immer, was lebt man da so vor? Definitiv.
Ja.
Aber von mir sollen sie auch BWL studieren. Es geht nur um die Brille, die man dabei aufhat. Und das gilt, glaube ich, für alles, was man
was
macht.
Was meinst du mit der Brille?
Ja, du kannst ja sagen, also ich habe es jetzt aber zweimal gesagt, weil ich habe auch für Spaß 2 Semester an der FH in Köln BWL studiert. Ich, mhm, wollte einfach mal wissen, was ist eigentlich eine deutsche Hochschule? Ich wusste es nicht, also so eine Fachhochschule. Ich wollte es mir einfach mal angucken.
Ja.
Und das war eine total spannende Zeit, weil ganz viele Menschen, die Entscheidungen treffen, die auch uns beide und alle da draußen irgendwie betreffen, die werden von solchen Menschen häufig getroffen, die zum Beispiel so ein Studium absolviert haben. Und das ist, finde ich, total interessant, diese Denke nachzuvollziehen, in diesen Kreisen einmal so zu gucken, was haben die so für Themen im Leben. Das ist halt sehr anders als MusikerInnen-Themen. Aber ich finde das total bereichernd und auch sehr wichtig, einfach immer mit allen verschiedenen Bubbles, die es so gibt, irgendwie in den Austausch zu gehen. Und das meine ich dann mit Brille, dass man halt einfach sich immer klar macht, dass egal, was man halt so intensiv für eine Zeit macht, es bleibt eine Bubble. Und das ist nie die eine Wahrheit, die für alle gilt, sondern im Grunde ist es für mich sehr wichtig, immer in diese verschiedenen Bubbles zu gehen und die auch zuzulassen. Und deshalb würde ich den Kindern sagen, ja, mach das, aber es ist halt dann vielleicht auch nur eine Zeit in deinem Leben, wo du diesen einen Pfad gehst, und es gibt aber parallel ganz viele andere, die genauso wertvoll und spannend sein können.
Das ist nämlich ein tolles Schlusswort. Wir haben eine Stunde erreicht. Finde ich richtig geil. Das war ein richtig schönes Gespräch.
Vielen Dank. Ja, sehr spannend.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich danke
wirklich
dir.
Also du hast, scheiße, das erste Zitat. Was ist dieses erste Zitat? Warum kurz fassen, wenn ich mich länger fassen will? Ah, das hole ich mir auf jeden Fall raus. Es ist
cool. Ja, vielen Dank, dass du mich da hattest.
Vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Freue ich mich. Ja, mega.
Ich finde schön, dass der Matthias, der von Add-on Music nachher noch kommt, ihr trinkt noch einen Kaffee miteinander, oder?
Ja, so sieht's aus.
Finde ich gut. Könnt ihr euch noch über Musik unterhalten. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit Matthias über Musik zu unterhalten.
Ich bin gespannt.
Ehrlich, ohne Scheiß. Fängst, den musst du irgendwo ein bisschen triggern, und wenn du den hast, dann kommt das wie so ein Wasserfall raus.
Ja.
Ja, der hat interessant. Frag ihn einfach mal, wie das mal war, aus dem Kofferraum Platten zu verkaufen.
Hat er das gemacht?
Frag ihn mal.
Okay, geil. Ja.
So, und dann kommen Geschichten. Und deshalb haben wir eine Playlist, und zwar die Nacht. Asyl-Playlist von Astrakulada, die ist auf Spotify zu hören. Da wünschen wir uns immer interessante Songs drauf oder gute Songs. Ich würde mir einen Song von dir draufpacken, der schon veröffentlicht ist. Und zwar, wenn wir einen Song draufpacken, welchen sollten wir denn draufpacken?
Ich würde Searching nehmen.
Mhm. Sozusagen der Anfangstrack.
Genau, oder also
packen wir zwei drauf.
Pack doch diese ersten zwei, Green, Yellow, Yellow vielleicht auch noch drauf.
Passen die gut zusammen? Sind die so, dass sie ineinander fließend?
Nee, die sind ein bisschen unterschiedlich.
Weiterlaufen?
Ja, ein bisschen unterschiedlich. Wenn das passieren, dann würde ich Searching und Illusion nehmen oder Searching und Reflection. Wobei Prototype ist auch cool, da singt auch Jenny, da ist ein bisschen Stimme drauf, das könnte das für dich sein. Sie singt halt nur da-da-das, aber das ist super. Also vielleicht ist das was, Searching und Prototype.
Dann wünsche ich mir noch einen Song von R, den du aber bestimmen darfst.
Boah, La Femme d'Argent.
Okay, und dann vielleicht noch einen Track, den keiner kennt, aber den du richtig abfeierst.
Von ein einer Track. Ja, ich würde Vanille Fraise nehmen von L'Imperatrice.
Siehste wohl. Dann wünsche ich dir ein fantastisches Essen. Dann sag Bescheid, wenn ihr unterwegs seid. Und ich möchte mir das nämlich gerne angucken.
So machen wir das.
Mit den Visuals. Ja. Komme ich auch gerne nach Köln vorbei.
Ja, gerne.
Meine beste Freundin wohnt nämlich in Köln.
Das ist doch eine gute Gelegenheit.
Richtig.
Kommt ihr zusammen.
Also kommen wir zusammen, und im besten Fall ist kein Karneval.
Auf keinen Fall ist Karneval.
Wie gut, dass wir nicht über den Karneval gesprochen haben. Ich finde das richtig gut. Ich dachte heute, oh Gott, jetzt kommen die aus Düsseldorf. Nee, gar nicht wahr. Stimmt, jetzt kommt der aus Köln und dann direkt in diese Zeit. Aber Karneval ist vorbei jetzt, ne?
Karneval weiß ich. Was war denn? Ich habe nichts mitgekriegt.
Sehr gut. Alles klar. Thomas.
Danke. Alles Gute.
Alles Liebe.
Bis bald.
Wir hören uns nächste Woche.
Definitiv. Ciao.
Ciao.